2. Mare mit Nicolas Golsch.
Es rauscht wie Freiheit, es riecht wie Welt. So beschreibt Joachim Ringelnatz das Meer. Und das ist ein Zitat, das ganz gut in diese Zeit passt, finde ich, wo so viele von uns das Meer jetzt länger nicht sehen konnten, weil Strände und Inseln gesperrt waren. Unser Leben, das hat sich in den vergangenen Wochen, vergangenen Monaten vor allem in unseren eigenen vier Wänden abgespielt. Und deswegen ist genau das unser Thema heute: zu Hause. Was macht es zum Beispiel mit den Meeren, dass wir unseren Urlaub auf Balkonien verbringen dieses Jahr?
Wenn sich jetzt diese Corona-Krise weiter fortzieht, bin ich mir sicher, wird es auch positive Effekte auf die Unterwasserwelt haben, dass sie noch schöner wird. Wenn wir da mal eine Weile nicht sind, tut es ja bestimmt gut.
Seeleute, die sind dagegen länger auf dem Meer unterwegs als sonst dieser Tage. Viele von ihnen, die sitzen auf ihren Schiffen fest, quasi zwangsisoliert auf hoher See. Und das verändert den Blick aufs eigene Zuhause.
Man lernt sehr, so die kleinen Dinge zu schätzen. Vielleicht auch das Stückchen Heimat, was man sich mit an Bord gebracht hat, in Form von Fotos, in Form von Briefen, wie auch immer.
Sowas wie Heimweh, das ist Einsiedlerkrebsen natürlich völlig fremd. Im Zweifelsfall, da suchen die sich einfach eine neue Wohnung, was aber nicht heißt, dass sie dabei anspruchslos wären.
Die können sehr gut abschätzen, wie dick die Schale ist und ob das die richtige Größe hat. Und die prüfen ein Haus erstmal sehr lange, sehr genau, ehe die umziehen.
Von anspruchsvollen Mietnomaden wollen wir also heute erzählen. Wir besuchen ein schwimmendes Stadtviertel in Amsterdam und berichten von einer Initiative auf den Malediven, die das bedrohte Inselreich als Heimat erhalten möchte. Mare Radio, heute also mit heimeligen Geschichten. Wir beleuchten das Spannungsfeld zwischen Enge und Paradies. Herzlich willkommen bei uns. Wer eine Weltumsegelung plant, der ist bereit, alles zurückzulassen, seine Wohnung auszuräumen, seine Freunde und Familie längere Zeit nicht zu sehen und seinen Job auch zu kündigen. Und genau so, da hat das auch ein junges Paar aus Bremen vor, mit einem eigenen Katamaran. Wollten die beiden eigentlich schon vor 2 Monaten in See gestochen sein, aber dann kam Corona und hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Julian Bayer, der hat die beiden zu Hause getroffen, wo sie aktuell weiter hoffen müssen. Auf die große Freiheit der Weltmeere.
Die Freiheit, die Natur, der Wind, das Wasser, und vor allem diese Freiheit, halt dahin zu segeln, wo man hin möchte. So, das ist eigentlich das, was ich so cool finde beim Segeln.
Philipp Becker wollte jetzt eigentlich auf dem offenen Meer sein. Stattdessen sitzt er an seinem Küchentisch in der Bremer Neustadt.
Das Ziel war, vor Weihnachten in der Karibik anzukommen. Unser Plan wäre gewesen, halt durch den Panama-Kanal Richtung Südsee weiter zu segeln und dann Richtung Afrika irgendwann weiter und dann nach Europa zurück.
Dann kam Corona.
Neben Philipp sitzt seine Frau Anne Becker. Ungefähr 3 Jahre wollten die beiden auf dem Wasser unterwegs sein.
Wir hatten unsere Jobs gekündigt, die Wohnung war gekündigt, es war alles eingetütet. Und dann haben alle Länder, wirklich alle Länder dicht gemacht. Und gab es halt eigentlich keine Chance, hier noch irgendwie sinnvoll loszusegeln.
Anne und Philipp Becker mussten bleiben, gegen ihren Willen. Die Weltumsegelung wurde um 1 Jahr verschoben. Ihre Jobs als Projektplanerin und Projektplaner konnten sie verlängern. Die Wohnung allerdings war weg.
Die war gekündigt, da gab es einen Nachmieter dafür, das ließ sich nicht mehr so einfach umdrehen. Und ein Kumpel von uns hat halt diese Wohnung, wo wir jetzt drin sind, sie wurde frei und hat gesagt, dann zieht doch da einfach ein für das nächste Jahr.
Viel schleppen mussten sie beim Umzug nicht. Vom Sofa bis zu Haushaltsgeräten war schon alles verkauft. Eine Weltumsegelung zu planen heißt nämlich
aufräumen, aussortieren, ballastlos werden.
Philipp ist 33 Jahre alt, Anne ist 4 Jahre jünger. Beide segeln, seit sie klein sind. Ihr Leben auf dem Festland ist nur noch provisorisch. Ihre Freizeit verbringen sie auf ihrem Katamaran. Der liegt nur gut 10 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, im Hohentorshafen nah an der Stefanibrücke.
Ja.
Über einen langen Holzsteg geht es vorbei an kleinen Segelbooten und einem großen Hausboot. Anne Becker stoppt vor einem weißen Boot. Es sieht aus wie ein Schiff auf Stelzen. Anstatt eines großen Rumpfes wie bei einem normalen Segelboot ist rechts und links je eine kleinere Hälfte. Eine höhere Ebene in der Mitte verbindet beide Teile wie eine Brücke. Ein großer Schritt und wir stehen mit leicht wackeligen Beinen auf dem Katamaran.
Ja, willkommen an Bord.
Der Katamaran heißt KISS, auf Deutsch Kuss. Eigentlich ist es das Boot von Philipps Vater. Die Weltumsegelung war mal sein Traum. Der Sohn will sie bald wirklich in die Tat umsetzen.
Ja, das war halt dann irgendwann die Diskussion, macht man halt diesen klassischen Weg mit Haus und Familie und so weiter oder macht man halt diesen Traum? So. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich will nicht irgendwann 20 Jahre später hier sitzen und denken, hättest du mal.
Philipp sitzt mit Anne in der Mitte des Bootes an einem großen Holztisch. Von hier aus haben die beiden einen 360-Grad-Blick auf ihre Umgebung.
Es ist eigentlich wirklich einer der schönsten Momente, finde ich, beim Segeln, wenn du halt irgendwie morgens oben auf dem Deck stehst und die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber es wird halt so langsam hell und man steht da vielleicht mit seinem Kaffee. Das ist halt einfach irgendwie ein schönes Gefühl von Freiheit. Da würde ich mich auf dem Land, glaube ich, streckenweise auch schon so ein bisschen eingesperrter schon fast fühlen.
Ist das jetzt gerade auch ein bisschen wie eingesperrt sein, diese Situation?
Es hat sich anfangs so ein bisschen so angefühlt, weil dieser Traum ja erstmal richtig der Pauseknopf gedrückt wurde.
Wobei gerade in der Zeit des Lockdowns einem schon die Freiheit, finde ich, gefehlt hat. Weil du bist ja mit deinem Boot auch nirgendwo hingekommen, beziehungsweise nirgendwo reingekommen.
Rechts und links vom Tisch führen Treppen in die beiden Rümpfe. Anne zieht den Kopf ein und geht voraus.
Das ist unsere Kabine. Ja, das ist quasi unser Schlafzimmer. Ist halt ein schönes Doppelbett. Also ich finde, es ist relativ geräumig tatsächlich. Ansonsten ist das halt so der Ort zum Wohlfühlen, um sich auch mal irgendwie einen Kissenberg zu bauen und dann hier unten vielleicht mal einen Film zu gucken oder sowas.
Ein Raum weiter ist das Badezimmer mit Toilette, Waschbecken und Duschkopf. Ein Leben auf 11x6 Metern. Für andere Leute wäre gerade das ein Gefühl von eingesperrt sein.
Ich muss ja auch gar nicht auf dem Boot sein. Ich gehe wahnsinnig gerne schwimmen, wir tauchen beide. Also es ist ja eher so, dass man halt auf dem Boot und um dem Boot irgendwie drumherum lebt. Und ich finde halt, wenn man dann halt den Himmel über sich hat und irgendwie Wasser um sich rum oder vielleicht irgendwie dann auch eine Insel in der Ferne, dann ist das für mich nicht eingesperrt sein, sondern einfach die Freiheit.
Anne und Philipp Becker wollen auf ihrem Turn nicht nur segeln, sondern auch die Länder erkunden und regelmäßig aussteigen. Kleine Kurzurlaube in ihrem großen Urlaub. Aber die Weltumsegelung bedeutet nicht nur Spaß. Auf manchen Passagen dauert es mehrere Wochen, bis wieder Land in Sicht ist.
Ich glaube, man muss eine gehörige Portion irgendwie Mut mitbringen, aber vor allen Dingen braucht man Respekt. Vor dem Wasser, vor dem Wind, das kann alles ganz schön schnell, ganz schön biestig werden.
Philipp und Anne haben ein Überlebenstraining absolviert und ihr Boot eigenständig präpariert. Beide haben einen Abschluss als Schiffbauingenieure und aus dem Katamaran eine schwimmende Hightech-Wohnung gemacht. Sonnenstrahlen und Wind sorgen für den Strom und mit einem Gerät machen sie aus dem Meerwasser ihr Trinkwasser. Mit 1.200 Euro im Monat kalkulieren die beiden. Und mit 6 T-Shirts pro Person.
Und dann zeigen wir dir nochmal unseren Lieblingsplatz an Bord.
Ja. Anne und Philipp gehen nach draußen auf ein dickmaschiges Netz, das zwischen beiden Rümpfen über dem Wasser gespannt ist.
Wie eine große Hängematte. Und da kann man hervorragend drin liegen und die Sonne genießen.
Wenn Sie jetzt mal die Augen zumachen und sich vorstellen, hier zu liegen auf der schwimmenden Hängematte in der Karibik, wie wartet man jetzt noch ein Jahr darauf, bis man das hier wirklich erleben kann?
Mit Vorfreude, würde ich sagen. Und einfach sich einfach mal wegträumen, sich halt vielleicht auch schon in Gedanken einfach weiter vorbereiten. Und dann ist es halt einfach wirklich Vorfreude.
Philipp Becker und seine Frau Anne aus Bremen im Beitrag von meinem Kollegen Julian Bayer. Eigentlich wollten die beiden jetzt schon über die Weltmeere schippern und für 3 Jahre ausreisen, aber die Corona-Pandemie hat ihnen dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nächstes Jahr im Mai, da soll es dann endlich losgehen. Jetzt im Sommer, da fahren die beiden erstmal mit dem Segelboot nur nach Norwegen. Aber auch da ist es schön und auch da gibt es schließlich Meer. Ein Zuhause am Meer, das klingt ja erstmal romantisch, aber wenn rund ein Drittel des Landes unterhalb des Meeresspiegels liegt, dann wird das Wasser auch ganz schnell zur Gefahr für Millionen von Menschen. Würde man zum Beispiel alle Pumpen abschalten, dann würden die Niederlande innerhalb von 2 Tagen volllaufen wie eine Badewanne. Deswegen werden seit Jahrhunderten Deiche gebaut, dem Meer wird Land abgerungen, aber irgendwann sind eben auch da die Grenzen erreicht. Also muss das Meer selbst als Wohnraum herhalten. Das Hausboot, das gehört ja schon längst zu den Niederlanden dazu, genauso wie die Tulpe oder der Käse. Aber heute, da kostet so ein Boot eben auch ordentlich Geld. Und deswegen setzen viele lieber gleich ein ganzes Fertighaus auf Schwimmkörper und lassen so ein neues Stadtviertel vor Amsterdam entstehen.
Klinkerbrücken führen über die Kanäle. Es gibt Geschäfte, Kindergärten, Altenheime. Mit der Tramlinie 26 ist man in 20 Minuten am Hauptbahnhof. Das Viertel gilt als schick und ist nicht billig. Lange Stege aus Beton ragen in das große innenliegende Wasserbecken. Alle paar Meter hängen rot-weiße Rettungsringe am Geländer Und aufgereiht wie auf einer Perlenkette liegen sie da. Schwimmende Häuser, die mit den Hausbooten von früher nicht mehr viel gemein haben. Die nächste Generation eben, sagt Architektin Wenneke Lindemanns, die seit ihrem Studium an der Universität Delft Konzepte für das Wohnen auf dem Wasser entwirft.
Es ist kein Schiff mehr, was je umbaut, um te wohnen, maar het is echt een huis dat drijft.
Inzwischen, so sagt sie, baut man keine Boote mehr um, sondern lässt Häuser schwimmen. Also kein Stahlrumpf mehr, sondern ein schwimmendes Betonfundament.
Das ist dann alles langwerpig und vaak maar één laag.
Die Wohnboote waren länglich, hatten nur ein Stockwerk, waren eng und ja, auch gemütlich. Die Nachfolger, also die Wohnarchen, können rechteckig sein oder auch quadratisch. Das sind große Betonkästen mit mehreren Stockwerken, aber insgesamt nicht sehr hoch. Da hat man als Architekt viele Möglichkeiten, auch auf dem Wasser.
Dass das eigentlich auch auf dem Wasser möglich sein.
Dass sich Architekt und Bauherren austoben können, sieht man auf Steigereiland sehr deutlich. Kein Haus gleich dem anderen. Das eine ist blau angestrichen, das nächste mit hellem Holz verschalt, das dritte blitzt weiß und chromfarben in der Sonne. Karin lebt seit 2,5 Jahren hier. Gerade will sie mit ihrem Hund spazieren gehen. Ihre langen Haare flattern im Wind, der schwarze Labrador zieht ungeduldig an der Leine. Für Karin ist das Leben hier auf dem Wasser etwas ganz Besonderes. So nah an der Großstadt Amsterdam und dabei trotzdem in der Natur am Wasser, sie sagt, einfach herrlich.
Das ist gewoon heel bijzonder, so dicht bei der Stadt und auf dem Wasser. Und ja, es ist heerlijk.
Und in so einem schwimmenden Haus, sagt sie dann noch, lebe es sich doch genauso komfortabel wie in einem normalen Haus. Nur, dass man eben sein Boot an der Hauswand festmachen kann, die Veranda von Wasser umgeben ist und Gartenfreunde ihren grünen Daumen auf schwimmenden Beeten beweisen können. Die schaukeln dann mit den Wellen hin und her. Die Häuser tun das nicht. Sie sind an einem Gestänge fest verankert. Steigt das Wasser, treibt der schwimmende Stahlponton nach oben. Fällt das Wasser, gleitet auch das Haus wieder nach unten. Und wie ist das mit der Bauzeit? Wie lange muss man warten, bis man einziehen kann? Wenneke winkt ab und meint, ach, gar nicht so lange.
Die Bauzeit von einem schwimmendes Haus ist circa 6 Monate. Und das ist, weil viele von den Häusern können gebaut werden in einer Firma. Das Wetter hat keinen Einfluss auf die Bauzeit.
Eine dieser Firmen, die sich auf schwimmende Häuser spezialisiert hat, ist ABC Arkenbau. Auch Karins Haus, das jetzt in Aibüch ankert, wurde von ABC gebaut. Die modernen Fertigungshallen stehen im Gewerbegebiet von Irk, einem ehemaligen Fischerdorf am Eiselmeer. Hendrik Krohn arbeitet seit fast 10 Jahren hier, inzwischen als Projektleiter und erklärt die verschiedenen Arbeitsschritte. Los geht es in der Sägerei. Ein Mann mit dickem Gehörschutz gegen den Lärm sägt das Holz zurecht. Ein paar Schritte weiter werden die Latten auf Paletten gestapelt, Meter hoch. In der Halle nebenan werden dann die doppelwandigen Elemente zusammengebaut, aus denen später die Wände entstehen. Oben und unten Holz, von außen mit Folie bedeckt, der Zwischenraum mit Isolierung gefüllt.
Das ist ein von den Elementen. Da ist eine Vermicellplatte drauf, die Folie sitzt drauf. Und dreht das Element um und dann kann es isolieren.
Weiter geht's in die nächste Halle zu den Trockendocks. Hier werden die wasserdichten Betonwannen für die Wohnarchen gegossen, verstärkt mit dem typisch rostig-braunen Baustahlgitter der sogenannten Bewehrung.
Ja, nu steht das noch in der Droogdock, maar straks gaat deze deur eruit, die gaat omhoog, komt het water naar binnen toe en dan gaan we hier eigenlijk parkeren.
Sobald der Beton ausgehärtet ist, gehen die Schleusen auf. Das Wasser schießt hinein und man kann die schwimmende Wanne aus dem Trockendock hinaus buxieren. Hin zum nächsten Liegeplatz, zum nächsten Arbeitsschritt, wenn die Holzleichtbauteile auf die Betonwannen gesetzt werden. Zwischen 150 und 250.000 Euro muss man dabei anlegen, je nach Größe und Ausstattung.
Kann betragen zwischen 150.000 und 250.000 Euro. Das verschilt ist natürlich, ob es eine einzelne Verdiepung ist.
Hängt halt davon ab, ob Sie ein oder zwei Etagen wollen, einen Balkon oder keinen, ein oder zwei Badezimmer, vielleicht eine Luxusküche und so weiter.
Luxusküchen. Enzovoort.
Ist alles fertig, kommt ein Schlepper und bringt das schwimmende Haus zu seinem Bestimmungsort. Denn einen Nachteil haben die Wohnarchen, sie können nicht selbst fahren. Neues machen, Trends setzen, das ist ganz nach dem Geschmack von Koen Olthuis. Er war der erste Architekt in den Niederlanden, der ausschließlich auf Wasser gebaut hat. Koen sagt, in seiner Heimat gelte das Element Wasser von jeher als Feind, den man mit Angst beäugt und bekämpft.
Water is altijd een vijand geweest in Nederland. Hebben we altijd gezien als iets waar we bang voor moesten zijn. Maar met alle problemen die we nu hebben, klimaatverandering en urbanisatie, moeten we niet meer. tegen het water vechten, maar met het water leven.
Kuhn hält das Ganze für rückwärtsgewandt und argumentiert, wenn der Klimawandel den Meeresspiegel steigen lässt, wenn zugleich immer mehr Menschen Wohnraum brauchen, dann müssen wir unsere Einstellung ändern. Nicht mehr länger gegen das Wasser kämpfen, sondern mit dem Wasser leben.
Ja, und wie das geht, das zeigt ein Stadtviertel in Amsterdam, das Birgit Schmeitzner für uns besucht hat. Die Sehnsucht nach der Heimat, nach der eigenen Familie, die gehört ja quasi für Seeleute zum Job dazu. Genauso wie für Radiomoderatoren das Mikrofon. Wer sich entscheidet, Kapitän, Matrose oder Offizier zu werden, der weiß in der Regel auch, einen Großteil des Jahres, den verbringe ich eben nicht zu Hause, sondern den verbringe ich auf See, auf dem Meer und das Schiff. Das ist dann gewissermaßen auch so eine Art Zuhause. Jeder weiß aber auch, irgendwann komme ich da auch mal wieder runter von diesem Schiff. Nur durch die Corona-Pandemie war genau das für Millionen von Menschen in den vergangenen Wochen und vergangenen Monaten nicht mehr ganz so klar. Und viele von denen haben festgesessen auf ihren Schiffen, quasi zwangsisoliert, weil kein Hafen dieser Welt sie an Land gelassen hat. Genau so ging das auch Jakob Schmidt, der in den vergangenen 4 Monaten als Offizier auf der Maria unterwegs war, einem Schwerlastschiff. Und das war sein erster Einsatz in dieser Funktion als Offizier. Und tatsächlich hatte er am Ende dann sehr viel Glück und ist auch planmäßig nach 4 Monaten von diesem Schiff wieder runtergekommen und kann uns nur deswegen heute und hier davon erzählen. Schönen guten Tag.
Moin.
Was war denn das für ein Gefühl, als Sie so vor ungefähr 2 Wochen dann in Antwerpen vom Schiff gekommen sind und tatsächlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten?
In erster Linie seltsam, denn man war ja vorher, wie man das so als Seemann kennt, mit seiner Besatzung da in seinem kleinen Gefängnis unterwegs, wenn man so will. Und ich bin ja nur losgefahren, da ging das mit der Pandemie gerade erst los. Und entsprechend bin ich in Antwerpen angekommen und wurde ja ein Stück weit auch an Land von diesen ganzen Corona-Maßnahmen erschlagen. Aber es war sehr befreiend, muss ich sagen.
Hinter Ihnen liegt ja wirklich eine gefühlstechnisch mehr als schaukelige Reise, müssen wir sagen. Wann hatten Sie denn so zum ersten Mal das Gefühl, irgendwie entwickelt sich das jetzt gerade nicht so besonders gut für uns?
Relativ schnell. Also ich bin Mitte Februar in Indien an Bord gegangen und schon Anfang März ging das dann los, dass Indien den sogenannten Lockdown ausgerufen hat und ganz Indien abgeriegelt hat. Entsprechend gab es weniger Hafenarbeiter. Es war auch mitunter ja nicht einfach, die Formalitäten im Hafen zu erledigen. Ladung hat sich verspätet und so weiter. Und da haben nicht nur ich, sondern die gesamte Besatzung gemerkt, jetzt geht's richtig los.
Sie wussten dann wirklich wochenlang nicht, wann es wieder runtergeht von dem Schiff, wann sie wieder runterkommen, genau wie das auch Millionen von anderen Seeleuten ging weltweit. Was waren denn genau die Gründe, was waren die Schwierigkeiten?
Ja, es sind 2 Faktoren. Zu Hochzeiten, März, April, Mai und auch Anfang Juni noch, war es ganz schwierig, Flüge zu bekommen. Und so wie ich das mitbekommen habe, wenn es Flüge gab, waren sämtliche Sitze von irgendwelchen Regierungen blockiert, um irgendwelche Leute nach Hause zu schaffen. Das ist natürlich sehr fokussiert auf Touristen und Geschäftsleute, aber eben nicht auf uns Seeleute, die wir ja nur, man sagt, mehr als 90% des Welthandels irgendwie am Laufen halten.
Ja.
Und Faktor Nummer 2 sind die Hafenstaaten weltweit überall, die alle Angst davor haben, oder kommt ein Schiff, am besten noch ein chinesisches mit Chinesen drauf, obwohl die auch monatelang auf See waren und gar nicht in China. Und die sagen dann, wir riegeln jetzt erstmal alles ab, halte ich bei Seeleuten ein Stück weit für einen Fehler. Es werden deutlich mehr Leute in irgendwelchen Schlachtfabriken positiv getestet als an Bord von Frachtschiffen. Mir sind bis jetzt, glaube ich, nur 3 Frachter bekannt, wo Leute tatsächlich positiv getestet wurden. Von 200.000 Schiffen weltweit.
Und es war ja auch einfach völlig unklar, was passiert, wenn zum Beispiel bei Ihnen an Bord jemand erkrankt wäre. Das muss ja gar nicht mal Corona sein. Es hätte ja auch sein können, dass jemand aus anderen Gründen dringend von Bord muss und ins Krankenhaus muss. Gab es da irgendwie sowas wie einen Plan, einen Notfallplan?
Wenn klar ist, das ist was Ernsthaftes, dann haben wir Kontakt zu Medico Cuxhaven, das ist so eine maritime Arzt-Hotline quasi, da können alle Schiffe weltweit per Satellitentelefon anrufen, 24/7, und bekommen sofort telemedizinische Unterstützung. Leider noch nicht per Video, ne, aber immerhin per Telefon. Und ja, dann geht es darum zu evaluieren, was machen wir mit dem? Reicht das, wenn wir dem eine Tablette geben und der ist wieder heile, oder hat er sich vielleicht auch irgendwie äußerlich so verletzt, dass der akut ins Krankenhaus muss? Und dann gerät die große Funkerei mit dem nächsten Hafenstaat los. Sind wir in Helikopterreichweite oder nicht? kommt ein Boot oder nicht, wo fahren wir hin, ändern wir die Route, fahren wir in irgendeinen Nothafen, um entsprechend das Besatzungsmedi abzugeben. Ja, und je nachdem, wie weit das geht, muss man den halt dann wiederbeleben oder was auch immer, ne?
Also selbst ist der Seemann, könnte man sagen. Zeitweise waren das Millionen von Seeleuten, die da festgesessen haben auf den Schiffen, genau wie Sie. Jetzt aktuell sind das noch so schätzungsweise 200 bis 300.000 Menschen. Ist denn da irgendeine Lösung in Sicht?
Es hat sich entspannt in Europa, ja. Im asiatischen Raum sind nach wie vor keinerlei Besatzungswechsel möglich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Singapur hat jetzt zum Beispiel wieder angefangen, zumindest kranke Leute wechseln zu lassen, die tatsächlich von Bord müssen, und Leute, die zu Hause einen familiären Notfall haben. Und ja, in den USA sieht man ja, wie sich das da entwickelt. Ich glaube, auch da ist bald keine Besserung in Sicht. Auch Australien und so weiter, die sind alle noch dicht. Das heißt, die Schiffe hoffen halt sehr darauf, oder die Besatzung, nach Europa zu kommen. Denn Niederlande, Belgien, Deutschland und so weiter, da sind Besatzungswechsel keine Probleme. Also mit Voranmeldung war das auch bei mir in Antwerpen relativ reibungslos.
Bei anderen Kollegen, mit denen Sie auch jetzt noch im Kontakt stehen aktuell, da lief das nicht so reibungslos ab wie bei Ihnen. Also viele hatten nicht so viel Glück und waren teilweise bis zu 9 Monaten zwangsisoliert auf den Schiffen. Und einer, der hat, glaube ich, sogar seine eigene Hochzeit verpasst deswegen, oder?
Ja, einer hat tatsächlich seine eigene Hochzeit verpasst. Das ist natürlich schon fast skurril, dass man seine eigene Hochzeit verpasst, auch wenn man mit Puffer plant und eigentlich schon längst zu Hause hätte sein müssen. Inzwischen ist er auch zu Hause, er heiratet jetzt auch vergleichsweise spontan. Ja, was erzählen die mir? Die sind zum Teil schlichtweg verzweifelt. So, natürlich sind wir Seeleute Pragmatiker, wir versuchen dann das Beste aus der Lage zu machen und uns irgendwie selber zu helfen. Aber irgendwann ist auch Ende. Und wenn man dann zum Beispiel die Panama-Flagge nimmt, wo ein Großteil der Welthandelsflotte Großteil der Schiffe registriert ist, die haben jetzt gerade genehmigt, dass Seeleute bis zu 17 Monate an Bord sein dürfen. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es mir geht, wenn ich gerade 15 Monate schon an Bord bin, deutlich überfällig. Mehr als ein Jahr ist eigentlich gesetzlich nicht vorgesehen. Und dann höre, jetzt fährst du nochmal 2 Monate und dann sehen wir mal weiter.
Verändert so eine Situation, solche Erlebnisse denn den Blick aufs eigene Zuhause? Hat das Ihren Blick aufs Nachhausekommen verändert?
Man lernt sehr so die kleinen Dinge zu schätzen. Vielleicht auch das Stückchen Heimat, was man sich mit an Bord gebracht hat, in Form von Fotos, in Form von Briefen, wie auch immer. Und wenn man dann nach Hause kommt, ja, ich glaube, die Vorfreude, nach Hause zu kommen, ist deutlich größer in so einer Pandemie, als wenn sie die, ne, normalerweise sind. Da kommen sie in der Regel in so gut wie jedem Hafen irgendwie nach Hause. Das ist jetzt halt nicht mehr gegeben. Und es macht sich halt eine Erleichterung bereit, wenn man es dann geschafft hat, ne?
Jetzt war das ja Ihr allererster Einsatz als Offizier auf der Maria und dann passiert gleich sowas. Den Berufseinstieg, den stellt man sich ja auch bestimmt anders vor. Macht das was mit dem eigenen Blick auf die Seefahrt, auf den eigenen Beruf?
Grundsätzlich haben Sie recht, der Start war natürlich denkbar schwer. Man lernt, glaube ich, die Berufsrisiken, die man hat, deutlich größer kennen. Natürlich ist einem klar, es kann jederzeit Krieg ausbrechen oder eben eine Pandemie. Und dann sitzt man da auf diesem Schiff fest und muss irgendwie seinem Auftrag nachkommen. Mhm. Und mir ist einmal mehr bewusst geworden, dass das doch nicht so ganz trivial ist, zur See zu fahren. Und man sich das auch sehr gut überlegen muss, ob man da wirklich Lust zu hat.
Wie Corona die Seefahrt verändert hat, das hat uns Jakob Schmidt geschildert. Offizier auf der Maria, einem Schwerlastschiff. Und Jakob Schmidt, der ist nach seiner Odyssee dann doch noch mit sehr viel Glück planmäßig nach Hause gekommen. Ganz lieben Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Mare Radio auf Bremen 2. Bei uns dreht sich heute alles ums Zuhause von Tier und Mensch, das, wie so vieles, zwei Seiten hat. Die Malediven im Indischen Ozean, die gelten ja als Urlaubsparadies, aber für die Einheimischen, da sind die Zustände auf den Inseln schon länger gar nicht mehr so paradiesisch. Müll, Erosion und nicht zuletzt auch der Klimawandel, die bedrohen das Zuhause der rund 500.000 Menschen. Aber es gibt Hoffnung. Eine ökologische Bewegung, die kämpft nämlich gegen die Umweltzerstörung, und Werner Bloch, der hat sie getroffen.
Schon der Anflug ist ein Erlebnis. Ein Wasserflugzeug bringt Besucher von der Hauptstadt Malé auf die nördlichen Malediven. Unter uns reihen sich Inseln auf in zwei parallelen Perlenketten. Korallenriffe, in der Mitte türkises Wasser. Das Atoll scheint auf dem tiefblauen Meer zu schweben. Die Insel Suniwa Fushi hat sich, wie viele Inseln auf den Malediven, dem Luxus verschrieben. Der werbeträchtige Slogan »No News, No Shoes«. Von den Sorgen der Welt möchte man hier eigentlich nichts hören und zahlt dafür bis zu $5.000 pro Nacht. Im fein gemahlenen weißen Sand geht man den ganzen Tag barfuß. Das Leben zwischen Sunrise Beach und Sunset Beach scheint ganz einfach. Doch das Paradies, es existiert natürlich nicht. Auch hier gibt es Probleme. Wird die weltweite Klimaveränderung unmittelbar spürbar, erzählt eine einheimische Hotelmanagerin.
Unser Wetter hat sich verändert. Im Dezember hat es 2 Wochen am Stück geregnet. Das gab es noch nie. Das Wetter war bei uns immer vorhersehbar. Jetzt ist es chaotisch. Und wenn man schnorchelt oder taucht, sieht man die abgestorbenen Korallen. Das hat nichts mehr zu tun mit der farbenprächtigen Korallenwelt von früher. Ein gutes Zeichen ist das nicht.
Umgestürzte Palmen, von der Erosion abgenagte Strände. Korallendämmerung, wo doch die Korallen normalerweise die Wellen brechen und das Land schützen. Allerdings lässt man sich auf Suniwa Fushi davon nicht deprimieren. Im Gegenteil, die Insel will eine kleine Gegenwelt sein zum allgemeinen Klagen. Ein Labor für die Lösungen des 21. Jahrhunderts. Zum Beispiel der Müll, eine der Hauptsorgen im Archipel. Bisher wurde Müll auf den Malediven von den Einheimischen entweder verbrannt oder ins Meer geworfen. Auf Suniwa Fushi ist man dagegen stolz auf ein sogenanntes Eco-Center. 10 Kilogramm Müll verursacht jeder Tourist am Tag. Doch auf der Insel wird der Müll als Düngemittel benutzt, um Salat oder Gemüse anzubauen. So braucht man weniger davon zu importieren. Altes Blech wird komprimiert und zu Baumaterial umgeformt. Dem Müll gewinnt man in jedem Fall positive Seiten ab. Dafür gibt es sogar einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von einer britischen Universität. Der Besitzer von Suniwa, der britische Geschäftsmann Sonu Shivdasani.
Suniwa Fushi ist plastikfrei. Wir haben entschieden, Markenwasser zu verbannen. Bei uns gibt es kein Perrier und kein Vittel. Anstatt Mineralwasser um die halbe Welt in Containern ankarren zu lassen, produzieren wir unser eigenes Wasser in unserer eigenen Abfüllanlage. Und wir sparen Geld.
Ein bemerkenswertes Geschäftsmodell. Ein privates Tourismusunternehmen finanziert Forschung und Wissenschaft auf einer Insel im Indischen Ozean und versucht, seine Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit auch an die umliegenden Inseln zu vermitteln, damit sich der Gedanke der Nachhaltigkeit im ganzen Land durchsetzt. Der Staat allein könnte das auf den Malediven nicht finanzieren.
Werner Bloch über die Malediven als bedrohtes Zuhause. Eine schwimmende Stadt, sowas kennt man ja vor allem aus asiatischen Ländern, aus Kambodscha zum Beispiel, wo die Menschen ganze Dörfer teilweise entweder auf Pfählen ins Meer gebaut haben oder ihre Häuser direkt als Flöße konzipiert haben. Und diese Wasserstädte, die können ziemlich groß werden, die können immer weiter in die Breite wachsen. In Dubai dagegen, da soll jetzt eine vertikale Wasserstadt entstehen. Die Idee dazu, die kommt vom italienischen Star-Architekten Luca Curci, der will in mehreren Hochhäusern Wohnungen und Büros für eine 250.000 Menschen bauen. Diese Stadt, die soll dann im Meer verankert sein, in den Türmen, da sollen dann zum Beispiel auch Nahrungsmittel angebaut werden. Und diese ganze Stadt, die soll ohne Abfall auskommen, also nachhaltig. Und um diese futuristische Stadt, da geht's diesmal auch in unserem Mare-Rätsel. Wir wollen nämlich heute von Ihnen wissen, wie hoch soll denn diese vertikale Wasserstadt in den Himmel ragen, wenn es nach dem Architekten geht. Das können Sie entweder schätzen oder Sie können es recherchieren. Wenn Sie denn eine Antwort haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an mareradio@radiobremen.de oder eine Postkarte. Das geht auch, die dann bitte an Bremen 2 mit dem Stichwort Mare.
Zu gewinnen gibt es wie immer ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. Und im vergangenen Monat, da ist das an Heike Vorreiter gegangen, die ins Grasberg wohnt und die wusste, welches gewaltige maritime Weltwunder wir gesucht haben. Das war natürlich der Leuchtturm von Alexandria. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Zeig mir, wie du wohnst und ich sag dir, wer du bist. Da ist durchaus was dran, denn unsere Wohnung oder unser Haus, die sind eben immer auch ein Statussymbol und die sagen oft viel darüber aus, zum Beispiel, wie viel Geld jemand hat. Ein Zuhause im Schraubverschluss, eines, das man nie wieder verlassen kann, oder eine Wohnung mit Eigenleben, die sind für viele dagegen wahrscheinlich eher unterste Schublade. Bei Meeresbewohnern sind genau die dagegen stark en vogue und heiß umkämpft. Kerstin Burlage, die ist für uns in ein Tauchboot gestiegen und hat Krabbe, Krebs und Qualle zu Hause besucht.
Die Beatles wohnten im gelben Unterseeboot. Das ist wohl das Mindeste, wenn der Mensch sich unter Wasser wohlfühlen soll. Ein trockener Raum, innen Luft, außen das Wasser und der Meeresgrund. Und Fenster, durch die man all das betrachten kann. Und was es da zu sehen gibt, fantasievolle Behausungen überall. Zum Beispiel Schnecken. Sie sind wahrscheinlich die Meerestiere mit dem praktischsten Zuhause, denn sie tragen es, sofern es keine Nacktschnecken sind, einfach immer mit sich herum. Da macht es auch nichts, dass sie im Laufe ihres Lebens größer werden. Ihre Häuser wachsen mit.
Aber eben nicht als Etage,
erklärt Achim Meyer, Biologe am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen.
Sondern allmählich ständig praktisch wird da Material angelagert und die Form nach außen vergrößert. Also direkt am Rand praktisch verlängert. Bei den ganz großen Schnecken, die so kegelförmig sind, ist ganz hinten im Ende dann auch manchmal gar nichts mehr drin.
Fürstliches Wohnen mit ungenutzten Räumen, die aber nicht für immer leer stehen werden. Denn irgendwann, wenn die Schnecke nicht mehr dort haust, kommt höchstwahrscheinlich ein anderer Meeresbewohner vorbei. Er ist, wie so oft, auf Wohnungssuche.
Da bieten sich Schneckenhäuser an, weil die sind auch auf eine Art und Weise genormt. Und in der Regel verfügbar.
Und damit genau das, was der Einsiedlerkrebs sucht. Das heißt allerdings nicht, dass er in jedes leerstehende Haus einfach so einziehen würde.
Die können sehr gut abschätzen, wie dick die Schale ist und ob das die richtige Größe hat. Und die prüfen ein Haus erstmal sehr lange, sehr genau, ehe die umziehen.
Weil ihnen ihre vier Wände zu eng geworden sind. Denn auch Einsiedlerkrebse wachsen. Da sie aber ein weiches Hinterteil haben, brauchen sie immer eine exakt passende, schützende und mobile Unterkunft. Übrigens nicht zwingend ein Schneckenhaus. Immer wieder gibt es auch Einsiedlerkrebse, die wegen akuter Wohnungsnot mit dem Vorlieb nehmen, was sie inzwischen leider eher finden als Schneckenhäuser, menschengemachten Müll. Tauchenden begegnen dann knallrote Schraubverschlüsse oder Plastikspielzeuge, die gespenstisch über den Meeresgrund kriechen. Es gibt aber auch natürliche Habitate, klug gewählt von Tieren, die darin das finden, was an einem guten Zuhause das Wichtigste ist: Schutz. Weil sie in giftigen Anemonen wohnen, sind manche Fischarten, wie zum Beispiel der Clownfisch, sicher vor Fressfeinden. Ein bewegliches Zuhause, das ein bisschen an das Unterseeboot erinnert oder vielleicht doch mehr an ein UFO, ist dagegen eine Qualle, wie Achim Meyer beschreibt.
Kleine Garnelen, die auf dem Schirm sitzen und die dann praktisch der Qualle helfen, indem sie die Augen haben und der Meduse sagen können, in welche Richtung sie schwimmen soll, um irgendeinem Feind entkommen zu können. Und die sorgen dann eben dafür, dass sich die möglichst günstig wegdreht und steuern so ihr kleines Habitat.
Das für die Garnelen so eine Art Wohnmobil ist. Geschützt durch die giftigen Nesselzellen der Qualle können sie damit der Sesshaftigkeit entkommen und richtig was sehen von der Unterwasserwelt. Ein ganz anderes Temperament haben ihre Verwandten, die Scherengarnelen. Sie lieben es so häuslich, dass sie freiwillig kein Beinchen mehr vor die Tür setzen. Als frisch geschlüpfte Winzgarnelen schwimmen sie in einen sogenannten Glasschwamm, ein Tier am Meeresgrund, das aussieht wie ein kunstvoll geflochtenes weißes Körbchen. Zwei Scherengarnelen, ein Männchen und ein Weibchen, machen es sich darin bequem und sie wachsen so lange,
dass die eben nicht mehr rauskommen, weil die viel zu groß sind für dieses Gitter. Ich fände das nicht so toll, immer auf so einem kleinen Raum eingesperrt zu sein. Aber für die Garnelen ist es natürlich ausreichend. Die haben da ihr Fressen, sind eben geschützt.
Obendrein sorgt der Schwamm noch dafür, dass sie stets frisch gefiltertes Wasser haben. Also eine Luxus-Einraumwohnung, wenn auch mit schwedischen Gardinen. Eine andere Vorstellung von Gemütlichkeit hat der kleine, schlangenartige Eingeweidefisch. Er mag ein lebendiges Zuhause, und zwar im buchstäblichen Sinne. Am Grund des Meeres lebt er.
Und der Lebensraum sind eben weite Sandflächen. Da kann man dann nicht so wählerisch sein mit seiner Unterkunft. Da muss man was finden. Und das hat dieser Fisch eben so gelöst.
So, dass er in den Darmausgang einer Seegurke schlüpft. Dort, im Darm des Tieres, wohnt er dann bestens geschützt, wie Achim Meyer erklärt.
Auch Seegurken haben bestimmte Gifte, also ein Holothurin ist ein starkes Fischgift. Das heißt, ein anderer Fisch wird nicht in diese Seegurke beißen.
Und wie er da so rausguckt, der eingeweide Fisch aus dem Hinterausgang der Seegurke, die ihn wie ein fluffiges, hellgelbes Etwas umgibt, wirkt er, als wolle er sagen, zu Hause ist es doch am schönsten.
Tja, zu Hause, das heißt halt für jeden etwas anderes, auch bei Meerestieren, Kerstin Burlage, über Unterwasserwohnmobile und Mietnomaden im Meer. Das Spannungsfeld zwischen Enge und Paradies, das wollen wir heute beleuchten bei Mare Radio. Und wenn wir übers Zuhause sprechen, dann kommt einem als Synonym ja auch sofort der Begriff Heimat in den Sinn, der seit ein paar Jahren aber durchaus kontrovers diskutiert wird und mir zugegeben mittlerweile auch so ein paar Bauchschmerzen macht. Es gibt schließlich Kräfte, die diesen Begriff für sich reklamieren wollen. Pegida-Demonstranten zum Beispiel, die lautstark verkünden, sie seien das Volk und sie allein könnten auch bestimmen, was denn deutsch ist und was eben nicht. Der Nationalismus, er nimmt zu, das kann man glaube ich sagen, aber das ist kein neues Phänomen. Schon Kurt Tucholsky, der hat 1929 davor gewarnt in seinem Buch Deutschland, Deutschland über alles. Darin, da pfeift er auf die Fahnen, er schwört auf die Segel und entdeckt ausgerechnet in der See das konstruktive Gegenbild zum deutschen Nationalismus.
Außerdem hat jeder sein Privatdeutschland. Meines liegt im Norden. Es fängt in Mitteldeutschland an, wo die Luft so klar über den Dächern steht. Und je weiter nordwärts man kommt, desto lauter schlägt das Herz, bis man die See wittert. Die See. Wie schon Kilometer vorher jeder Pfahl, jedes Strohdach plötzlich eine tiefere Bedeutung haben. Wir stehen nur hier, sagen sie, weil gleich hinter uns das Meer liegt. Für das Meer sind wir da. Wind umweht steht der Busch, feiner Sand knirscht dir zwischen den Zähnen. Die See. Unvergesslich die Kindheitseindrücke. Unverwischbar jede Stunde, die du dort verbracht hast. Und jedes Jahr wieder die Freude und das Guten Tag. Und wenn das mittelländische Meer noch so blau ist, die deutsche See. Und nun will ich euch einmal etwas sagen. Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Regierungsvertreter im Gehrock, noch der Oberstudienrat, noch die Herren und Damen des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da. Sie reißen den Mund auf und rufen, im Namen Deutschlands, sie rufen, wir lieben dieses Land, nur wir lieben es. Das ist nicht wahr. Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen. Wir fühlen international. In der Heimatliebe von niemand. Nicht einmal von jenen, auf deren Namen das Land grundbuchlich eingetragen ist. Unser ist es. Und so widerwärtig mir jene sind, die umgekehrte Nationalisten nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle, so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen. Aber wir lieben dieses Land.
Kurt Tucholskys Plädoyer dafür, es mit dem Patriotismus nicht zu übertreiben, Peter Kämpfe hat für uns gelesen. Und das hätte sich auch besser mal ein Mann namens Paddy Roy Bates zu Herzen genommen, dann hätte der sich vielleicht viel Ärger ersparen können. Dieser Mann nämlich, ein Brite, der hat am 2. September 1967 kurzerhand sein eigenes Land mitten im Meer gegründet und damit, so muss man sagen, den Patriotismus auf die Spitze getrieben. Ilse Neubauer, die erzählt uns die ganze Geschichte.
Rund 10 Meilen von der englischen Nordseeküste entfernt, am Rand der Themse-Mündung, steht im seichten Wasser auf einer Sandbank eine Seefestung aus dem Zweiten Weltkrieg. 2 große, hohle Betontürme mit einer Plattform obendrauf bieten Platz für 100 Mann plus Ausrüstung, Waffen und Proviant. Früher hatten auf ihr tapfere britische Soldaten die Heimat verteidigt. Dann, als aus Feinden Freunde geworden waren, stand die Festung einige Zeit leer. Bis eines schönen Tages Paddy Roy Bates daherkam und alle Welt in Verwirrung stürzte. Bates, ein ehemaliger Soldat seiner Majestät des Königs, nahm zusammen mit Freunden und Familie die Plattform in Besitz und richtete sich auf ihr häuslich ein. Eigentlich hatte Bates auf seinem neuen Domizil einen Piratensender betreiben wollen. Die Festung nämlich lag außerhalb der britischen Hoheitsgewässer, zu weit für den Arm der Justiz. Aber Bates hatte eine viel bessere Idee. Wieso nicht auf der Seeplattform ein kleines Imperium gründen, in dem man nicht nur sein eigener Herr, sondern gleich auch noch Herrscher sein konnte? Und so erklärte Major Roy Bates am 2. September 1967 die Seefestung Ruff's Tower zum unabhängigen Fürstentum Sealand und tat kund, dass künftighin er und seine Gemahlin mit Fürst Roy und Fürstin Joan von Sealand anzusprechen seien. Die britische Krone reagierte sehr undiplomatisch mit Marinesoldaten, die Bates da runterholen sollten. Weil der auf die Boote schießen ließ, wurde er vor Gericht gestellt, wo sich aber herausstellte, dass er das durfte, denn das Fürstentum lag ja außerhalb der britischen Hoheitsgewässer. Auch Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Rundfunkgebühren zu zahlen, weigerte sich Bates. Stattdessen ließ er Sealand-Münzen prägen, Sealand-Pässe drucken und eine eigene Verfassung ausarbeiten. Ein wenig getrübt wurde das Fürstentum durch die Tatsache, dass kein anderes Land der Welt sein Reich anerkennen wollte. Eine von Menschenhand gemachte Plattform, hieß es, mit noch nicht mal dem kleinsten Stückchen Erde drauf, könne kein Staat sein. Wenig Glück hatte Bates auch mit seinem Premierminister, einem Deutschen namens Achenbach. Der hatte eines Tages, als das Fürstenpaar geschäftlich in Salzburg weilte, auf der Festung geputscht und den Fürsten für abgesetzt erklärt. Bates hat kurzerhand ein paar schwer bewaffnete Jungs angeheuert, seine Festung per Hubschrauber zurückerobert und die Putschisten gefangen gesetzt. Um den Premierminister wieder freizubekommen, musste eigens der deutsche Botschafter eingeschaltet werden. Bates hat die Bemühungen dieses Mannes später als Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen einander anerkennenden Staaten gewertet. Die Bundesrepublik widersprach entschieden. Viel gäbe es noch zu erzählen von Sealand. Dass Bates eine Nationalhymne komponieren ließ. Dass es auf der Plattform gebrannt hat und die Familie Bates ihr Fürstentum per Spendensammlung im Internet wieder aufbauen ließ. Und dass der alternde Fürst schließlich zurückgetreten ist und seinen Sohn Michael als Nachfolger eingesetzt hat. Mittlerweile ist er allerdings aufs Festland in ein kleines Reihenhaus gezogen. Bates selbst ist vor nicht langer Zeit gestorben und die Plattform liegt wieder verwaist in der See. Die goldenen Zeiten des Fürstentums Sealand scheinen endgültig vorbei.
Die Urlaubssaison 2020, die fällt größtenteils ins Wasser. In den vergangenen Tagen, da haben wir zwar von Nord- und Ostsee immer wieder Bilder gesehen, auf denen es an den Stränden dann doch durchaus rappelvoll war, aber im Ausland, da sieht das teilweise noch ganz anders aus. In Ägypten am Roten Meer, da läuft der Tourismus erst ganz schleppend wieder an mittlerweile. Viele Urlauber, die bleiben dieses Jahr eben zu Hause. Welchen Einfluss hat das auf das Meer, auf die Meeresumwelt und die Menschen, die vom und am Meer leben? Björn Blaschke, der ist unser Korrespondent in Ägypten. Er war für uns am Roten Meer und hat sich die Situation vor Ort angeschaut. Hallo, Herr Blaschke.
Hallo.
Wie ist denn aktuell die Situation an den Stränden am Roten Meer?
Naja, wie Sie es gerade schon gesagt haben, eher schleppend, ne? Also es ist so, dass seit dem 1. Juli Ägypten wieder für den internationalen Reiseverkehr sich geöffnet hat. Das heißt, hier können jetzt wieder Flugzeuge aus der ganzen Welt landen. Und es ist auch so, dass eben die Flughäfen, die da eben für den Meerestourismus besonders attraktiv sind, das heißt Hurghada und Sharm el-Sheikh insbesondere, wieder angeflogen werden. Und trotzdem ist es so, dass natürlich jetzt nicht hier zu Millionen die Touristen vor der Tür stünden, denn Ägypten steht nach wie vor im Ruf, nicht besonders Corona-sicher zu sein. Also es gibt ja von der EU eine schwarze Liste und Ägypten ist auch mit darauf. Das heißt also, es wird nicht empfohlen, hier einzureisen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass eben auch weniger Touristen da sind. Davon mal abgesehen, wie gesagt, erst seit dem 1.7. kann man hier wieder ganz normal einreisen.
Und viele kleine Betriebe sind auch immer noch geschlossen. Also Tauchschulen zum Beispiel können erst langsam wieder öffnen. Einige haben schon auf, andere sind noch dicht. Welche Auswirkungen hatten das für die Menschen, die in Ägypten vom Meerestourismus leben?
Naja, es ist so, dass eben letztlich in den vergangenen 3-4 Monaten kaum Leute hierher gekommen sind. Dann waren die Tauchbasen alle zu, genauso wie die Hotels im Lande. Die wurden erst nach und nach wieder geöffnet. Das heißt also, man hat hier de facto kein Einkommen. Der Tourismusminister, den ich neulich gesprochen habe, der sagte mir, 1 Milliarde Verlust pro Monat. Und der hat da garantiert nicht von ägyptischem Pfund geredet, sondern eher von Euro oder Dollar. Und der Tourismus ist einfach eine der Haupteinnahmequellen für Ägypten. Damit kommen Devisen ins Land. Damit werden auch Zulieferbetriebe, zum Beispiel von Hotels, natürlich davon abgeschnitten, dass sie Geld bekommen. Das heißt also, dass letztlich der gesamte Tourismus gelitten hat durch die Corona-Pandemie und die Zulieferbetriebe wie zum Beispiel Wäschereien, die eben das Bettzeug gewaschen haben für Hotels. Also all das ist brach gewesen und also bedeutet das schlicht und ergreifend Einkommensverluste für jeden einzelnen Ägypter, der irgendwie mit Tourismus zu tun hatte. Und das trifft dann Tauchschulen genauso wie Segelschulen, Kiteschulen. An den Stränden war niemand. Ich bin selber vom Strand vertrieben worden mal, weil es dann geheißen hat, nee, ihr dürft hier aber nicht an den Strand gehen. Okay. Also das ist richtig durchgegriffen worden und entsprechend muss man sich klar machen, ist natürlich auch nichts reingekommen an Geld.
Was jetzt für die Menschen Fluch ist, könnte sich aber zum Beispiel für die Natur durchaus als Segen herausstellen. Experten wie zum Beispiel Nico Michels, der ist Evolutionsökologe an der Uni Tübingen, der vergleicht die Situation in der Corona-Krise aus ökologischer Sicht zum Beispiel mit der des arabischen Frühlings. Wir hören ihn mal eben kurz.
Die Effekte, die man gesehen hat nach dem arabischen Frühling, wo die Tourismusindustrie einige Jahre gebraucht hat, langsam wieder hochzufahren, zeigen, dass das Ausbleiben von Touristen einen positiven Effekt haben kann. Aus meiner persönlichen Beobachtung über die Jahre könnte ich sagen, dass die Wasserqualität, die Qualität von den Riffen, die Vielfalt der Fische, dass all diese Sachen sich positiv entwickelt haben über die Jahre.
Wie sehen denn andere Experten das? Also kann man nach so kurzer Zeit schon fundierte Aussagen dazu treffen, ob sich das Rote Meer so ein bisschen erholt, weil die Leute zu Hause bleiben müssen, dann nicht mehr tauchen, dann nicht mehr Boot fahren?
Na, Nico Michels hat sozusagen einfach nur einen Vergleich gezogen und so eine pauschale Aussage gemacht, ne? Also das Meer an sich wird schon davon profitieren, dass weniger Leute auf dem Meer oder im Meer sind. Wenn man dann nochmal andere Experten fragt, das habe ich gemacht hier in Ägypten, einen Meeresbiologen gefragt, ob das zum Beispiel sich auf die Korallenwelt auswirkt, da sagt er relativ klar, nein, das kann man zumindest jetzt noch nicht messen, weil Korallen eine Entwicklungsphase haben, die sehr viele Jahre dauert. Und wenn nach 3-4 Monaten Pause im Meer, also keine Menschen, die da irgendwie Schaden anrichten können, dann gemessen wird, kann man es einfach noch nicht feststellen. Andere Lebewesen im Meer haben auf jeden Fall ihre Vorteile davon. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also zum Beispiel Meeresschildkröten oder Delfine, die Plastiktüten, die ins Meer geweht sind, für Quallen halten und die dann fressen, die fressen selbstverständlich weniger Plastiktüten, wenn weniger Plastiktüten ins Meer wehen. Und das ist auf jeden Fall in den vergangenen Monaten der Fall gewesen, weil einfach weniger Menschen Müll gemacht haben. Und insofern kann man das garantiert an dem Bestand von Schildkröten oder dem Wohlergehen von Schildkröten und Delfinen feststellen. Genauso wahrscheinlich aber auch an größeren Fischen, die möglicherweise Quallen fressen. Das ist auch etwas, was man nach 2011 bis 2013 am Roten Meer hatte feststellen können. 2011 bis 2013, arabischer Frühling, der sich relativ lange hingezogen hat. In der Zeit waren kaum Touristen hier im Land und da haben dann eben Fischer gesagt, dass ihr Fang einfach deutlich größer geworden sei.
Okay, also so ein paar positive Effekte gibt es durchaus zu vermelden. So langsam lockert sich ja jetzt die Situation in Ägypten wieder am Roten Meer. Wann geht's denn für Sie wieder ans Meer?
Steht doch nicht fest, weil meine Leib- und Magentauchbasis noch nicht weiß, wann sie wieder aufmacht. Also momentan sieht es so aus, dass da Kommissionen unterwegs sind. Die haben ein 19-seitiges Papier verschickt an die Tauchbasen und haben gesagt, also die Punkte alle müsst ihr erfüllen. Wir kommen demnächst mal vorbei. Wenn ihr die Punkte erfüllt, dann kriegt ihr ein Zertifikat und dürft wieder aufmachen. Und sobald ich weiß, dass meine Leib- und Magentauchbasis wieder auf hat, denke ich drüber nach, wann ich Urlaub nehmen kann.
Was macht es mit dem Meer, mit seiner Natur und mit den Menschen, die davon leben? Was macht es mit denen, dass wir zu Hause bleiben? Das waren Eindrücke und Einschätzungen von Björn Blaschke, unserem Korrespondenten in Ägypten am Roten Meer. Ganz lieben Dank.
Gerne.
Ein Zuhause, das ist mehr als nur ein Ort, viel mehr sogar. Zu Hause, da fühlt man sich, wo die Menschen sind, die man kennt, wo vielleicht der Dialekt gesprochen wird, mit dem man aufgewachsen ist, oder wo auch einfach das aufgetischt wird, was man kennt und mag. Auch unser Captain Cook, alias Hans-Helge Ott, der hat sich erinnert an eine Zeit vor der Schiffskombüse und ja, achten Sie mal drauf, er klingt fast ein bisschen wehmütig.
Was ist denn das Essen, das für Sie zu Hause bedeutet? Hummer Mayonnaise? Nee, ne? Austern? Kaviar? Mit Gold belegtes Steak? Nein, das Zuhause-Essen, das ist das, was es bei Mutti gab. Oder, wenn Sie etwas jünger sind, dann vielleicht auch schon bei Fadi. Bei mir ist das auch so. Aber was gab es denn bei Mutti? Mutti hat gekocht, was günstig war, was schnell herzustellen war und was kindlichem Geschmack entsprach, also schön leicht zu essen ist.
Ja!
Keine Gräten, nicht zu viel kauen müssen. Nach Tier soll es auch nicht aussehen. Ein Fisch mit Kopf auf dem Teller, oh, pfui Teufel, ungenießbar. Ja, so waren wir wohl alle, oder? Nudeln gab es, bei mir noch nicht mit Ketchup, aber häufig einfach mit Butter. Oder Kartoffelbrei. Eintopf ist auch sowas, echte Zuhauseküche, auch wenn ich den als Kind gar nicht so geliebt habe. Heute habe ich sogar ein Zuhausegericht, das es bei uns überhaupt nicht gab, weil es meiner Mutter noch völlig unbekannt war. Risotto. So ein Risotto ist eine tolle Sache. Und ich kann mich ärgern, dass ich ihn nicht schon viel eher gemacht habe, weil es da Gerüchte gibt, er sei enorm schwierig zu machen. Rühren, immer rühren, sonst brennt er sofort an. Immer rechts rum rühren oder manche sagen auch links rum. Sonst wird das nichts. Stundenlang steht man am Herd und kann sich keinen Schritt wegbewegen. Mit Gästen geht das gar nicht. Alles Mumpitz. Kommen Sie, wir machen das mal zusammen. Sie nehmen einen italienischen Reis, der kommt aus der Po-Ebene und heißt zum Beispiel Arborio oder Carnaroli. Der Grund ist der, dass er cremig werden kann, ohne matschig zu werden. Man spürt immer noch das Korn.
Es gibt Reis, Baby, Baby.
Jetzt hacken Sie ein, zwei Schalotten schön fein, sonst geht auch Zwiebel, und braten Sie in Butter leicht an, bis sie glasig sind. Nehmen Sie lieber Öl, wenn Sie Meeresfrüchte-Risotto machen wollen. Dann geben Sie den Reis dazu, ohne ihn vorher zu waschen, denn die Stärke soll ja nicht weg, weil der Reis eben nicht körnig werden soll. Eine leichte, milde Brühe aus Fleisch, Fisch oder Gemüse haben Sie vorbereitet und die steht heiß auf dem Herd. Wenn der Reis gut umgerührt und auf allen Seiten vom Fett überzogen ist, geben Sie eine Kelle davon zu. Ein bisschen rühren, bis der Reis schon fast wieder trocken ist. Wenn Sie es wie ich in einer schweren Pfanne machen statt in einem Topf, geht das ganz schön schnell.
Wow!
Wieder eine Kelle und wieder und wieder. Und wenn die Brühe alle ist, nehmen Sie heißes Wasser, bis der Reis gar ist, so wie Sie ihn haben wollen. 20 Minuten bis zu 35. Kommt auf den Reis und Ihre Vorliebe an. Aber Sie können jetzt aufhören und den halbfertigen Risotto in den Kühlschrank stellen. Und wenn dann Gäste da sind, machen Sie genau an dem Punkt weiter. Wenn alles wieder heiß ist, geben Sie noch etwas Wasser oder Brühe zu und rühren geriebenen Parmesan hinein. Regulieren Sie die Konsistenz des Risotto mit Wasser oder lassen Sie im Gegenteil Flüssigkeit verdampfen und einziehen. Fertig! Wenn Sie noch etwas dazu reichen wollen, Gemüse, Pilze oder Muscheln zum Beispiel, dann sollten Sie vorher schon von der Kochflüssigkeit der Zugaben an den Risotto geben. Und bei Meeresfrüchten lassen Sie den Parmesan wohl besser weg. Ihre Gäste haben Sie so nur ein paar Minuten alleine gelassen und das macht ja gar nichts, denn wer so gut kocht, bei dem fühlt man sich eh wie zu Hause.
Zu Hause ist es eben am schönsten und da kocht es sich auch am besten. Jetzt haben wir Ihnen hier fast 2 Stunden lang was vom Meer erzählt. Und das mit dem Fernweh, das ja gerade viele spüren, wenn der Urlaub abgesagt ist, wahrscheinlich nicht unbedingt besser gemacht. Das müssen wir eingestehen. Für viele geht es ja dieses Jahr eben nicht nach Italien, nicht nach Thailand, sondern bestenfalls in den Schwarzwald. Auch da kann es schön sein, aber damit Sie, egal wo Sie denn den Sommer verbringen, das Meeresgefühl nicht ganz vergessen oder zumindest nicht zu sehr vermissen müssen. Da hat sich meine Kollegin Stefanie Pesch umgeguckt, wie wir uns das Meer ganz einfach nach Hause holen können.
Bestimmt kennen Sie das Gefühl. Es ist ein windiger Spätsommertag, irgendwo am Meer, sagen wir mal, auf Jüst, und Sie laufen die Dünen zum Strand hoch. Zuerst ist es ruhig und Sie sehen nur Holzbohlen und Gras und Sand und Himmel. Und dann plötzlich öffnet sich der Blick aufs dunkelblaue Meer. Es rauscht laut in den Ohren und es ist gefühlt 2 Grad kälter. Der Wind bläst Ihnen ins Gesicht und der Sand fliegt in die Augen und Sie möchten ganz laut schreien vor Glück. Um es gleich zu sagen, nichts, aber auch wirklich gar nichts kommt an dieses Gefühl auch nur ansatzweise ran. Aber na klar gibt es Möglichkeiten für zu Hause. Und da ist die Fototapete nur der Anfang. Die Fototapete. Nichts war peinlicher Ende des letzten Jahrtausends als auf Zimmerwandgröße aufgeblähte Palmen vor Sandstrand. Aber seit Jahren erlebt sie ein Revival in Hochglanz oder Seidenmatt mit selbstklebender Rückseite und in 3D-Optik. Und schon gucken Sie auch zu Hause auf Maledivenstrand oder Ostsee mit Möwen. Etwas weniger dauerhaft, dafür praktisch für kurze Büropausen, ist der virtuelle Strandbesuch. Per Mausklick an die Copacabana kein Problem. Zugegeben, das Bild ruckelt etwas, aber das kann auch die Internetverbindung sein. Ansonsten schön da und so schön still. Geräusche gibt's nicht. Dafür die 360 Grad Rundumsicht inklusive verpixelte Gesichter und aha, unverpixelte Bikinis. Noch dichter an der Realität ist natürlich die VR, also die Virtual Reality Brille. Für bummelige 400 Euro Anschaffungskosten ist das schon ein 1A-Tauchgang in eine selbstverständlich umweltmäßig völlig intakte Unterwasserwelt möglich. Aber bleiben wir realistisch und kostengünstig. Für einen virtuellen Spaziergang durch Venedig reicht schon Google Street View. Mit der App Selfie Maker können Sie sich auch noch selber auf dem Markusplatz ablichten. Oder auf Rügen. Und apropos Rügen, wenn Ihnen das jetzt alles doch zu banal ist. Die Alte Nationalgalerie in Berlin lädt Sie ein zu einer Reise ans Meer, vielmehr ins Bild. Und zwar ins Bild Mönch am Meer von Caspar David Friedrich. Da können Sie quasi neben dem Mönch auf dem Kreidefelsen stehen und aufs Meer schauen. Sagenhaft. Und wenn Sie es doch lieber hören als anschauen, das Meer, ach, da gibt es nicht nur eine App, da gibt es so viele. Die Meeresrauschen-App ist sozusagen längst das akustische Pendant zur Kaminfeuer-App. Sehr zu empfehlen bei Tinnitus und bei Meeressehnsucht generell. Aber mein eigentlicher Tipp wäre: Kaufen Sie keine Fototapete für zu Hause. Guckt man sich leid. Und fahren Sie den Laptop doch lieber mal runter. Halten Sie sich doch einfach wie früher eine Muschel ans Ohr. Dann schließen Sie die Augen und träumen Sie sich irgendwohin, vielleicht nach Jüst, letzter Dünenaufgang im Spätsommer, wenn es nach Salz riecht und ein bisschen schon nach Herbst.
Ich sag's ja, wenn wir nicht zum Meer kommen, dann muss das Meer halt zu uns nach Hause kommen. Wie das geht, das hat sich Stefanie Pesch für uns angeschaut. Und damit, da verabschieden wir uns doch für heute. Zu Hause, das war unser Thema bei Mare Radio. Und das war übrigens unsere 199. Sendung. Das heißt, wenn wir dann am 2. August wiederkommen, dann feiern wir Geburtstag mit einer Jubiläumssendung von Mare Radio. Und dazu, da haben wir so ein bisschen in unserem Archiv gekramt und wollen Sie mitnehmen auf eine kleine Zeitreise mit maritimen Highlights aus 200 Mare-Sendungen. Dazu begrüßt Sie dann die Kollegin Katrin Krämer, wie gesagt, am 2. August. Wie alles vor 16 Jahren begonnen hat, das steht übrigens auch im aktuellen Mare-Heft nochmal nachzulesen. Eins, das hat sich seit der ersten Ausgabe nicht verändert. Wir verabschieden uns mit La Paloma heute in der Version von Katharina Valente. Mein Name ist Nicolas Goltsch. Ich sage stellvertretend fürs ganze Mare-Team Tschüss und Ahoi.
salí de La Habana, válgame.